MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger.
Für alle, die sich für Kunst interessieren, ist Venedig in den nächsten Monaten der Anlaufpunkt, denn da findet derzeit die Biennale statt. Es ist die älteste internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst und lockt alle 2 Jahre ein internationales Publikum an. Am Wochenende war unter anderem ein ganz besonderer Gast da, Papst Franziskus. Meine Kollegin Katharina Sichler sitzt bei uns am Newsdesk. Katharina, das war auch für einen Papst ein besonderer Besuch, oder?
Ja, das war er, denn noch nie zuvor hat ein Papst die Biennale besucht. Papst Franziskus war also der erste Papst überhaupt, der zu der Kunstausstellung gekommen ist. Außerdem war es die erste Reise von Franziskus, nachdem er in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. In der Lagunenstadt wirkte der Papst aber bestens gelaunt und verhältnismäßig fit.
Und was hat der Papst denn dann bei seinem Tagesbesuch gemacht? Also die Ausstellung ist ja kaum zu überblicken. Da muss man dann ja schon gut auswählen.
Ja, also der Papst hat das gemacht, was typisch für ihn ist. Er ist an die Ränder gegangen. So war sein erster Anlaufpunkt ein Frauengefängnis. Dort hat er die Insassin getroffen. Und der Vatikan hat in dieser Haftanstalt auf der Insel Giudecca seinen diesjährigen Pavillon eingerichtet. Die Ausstellung dort heißt Mit meinen Augen und sie ist im Dialog mit den gefangenen Frauen entstanden. Den Künstlern ging es darum, deren Realität greifbar zu machen. Bei seinem Besuch hat der Papst das Problem der Überfüllung vieler Haftanstalten angesprochen und zugleich betont, welche Chancen die Haft für einen Neuanfang bietet.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige Programmpunkt von Papst Franziskus war.
Ja, da liegst du genau richtig. Er hat sich auch noch mit Jugendlichen getroffen und er will sie zu einem erfüllten Leben antreiben. Wie so oft war sein Appell ganz klar: Nimm das Leben in die Hand, misch dich ein, mach den Fernseher aus und öffne das Evangelium, lass dein Handy liegen und triff Menschen. Das sagte der Papst den Jugendlichen. Und danach feierte er auf dem Markusplatz eine Messe mit 10.000 Menschen. Und in seiner Predigt dort rief er zum Schutz der Lagunenstadt auf. Ökologie ist ja auch ein Dauerthema bei ihm. Und er hat an die Zerbrechlichkeit der Stadt durch Klimawandel und Massentourismus erinnert.
Der Besuch von Papst Franziskus in Venedig war der Start in ein Reisejahr. So ist geplant, dass er beim G7-Gipfel in Apulien dabei ist. Und eine Reise nach Ostasien und in den Pazifikraum steht genauso auf dem Programm wie auch Besuche in Europa. Für manchen ist es vielleicht der englische Garten, für andere der Ammersee oder doch eine der vielen Kirchen im Erzbistum. Jeder hat doch so seinen ganz eigenen Ort, an dem er zur Ruhe kommt. Um genau solche Plätze geht es in einer neuen Fotoausstellung, die ab Mittwoch in St. Maximilian zu sehen ist, sagt Organisator Stefan Aloff.
Der Fotograf Felix Krammer hat dazu einige prominente und weniger prominente fotografiert und porträtiert. Und im Rahmen des Gottesdienstes werden auch verschiedene Teilnehmer ihre Rückzugsorte vorstellen. Zum Beispiel unsere Landtagspräsidentin Aigner, der Seehamer See ist ihr Rückzugsort.
Wer noch keinen Rückzugsort für sich gefunden hat, der kann sich von der Fotoausstellung dann ja auch inspirieren lassen.
Pfarrer Schießler von St. Maximilian zieht sich gerne in seinem eigenen Kirchturm zurück. Oder ich habe eine kleine zurückgelegene Kapelle in einem kleinen Kloster in Nymphenburg. Und so wird es sicherlich eine sehr spannende Ausstellung, die vom 1.5. bis zum 31.5. gehen wird.
Und eröffnet wird die Ausstellung mit einem ökumenischen Gottesdienst, sagt Aloff.
Der Gottesdienst beginnt am 1. Mai um 11 Uhr mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, Regionalbischöfin in Ruhe Susanne Breit-Kessler. Und anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein mit einer Suppe und Wasser und Brot und Live-Gesang von Willi Michel, dem legendären Isar-Indianer, der ebenfalls am Projekt teilgenommen hat.
Also einfach in St. Max vorbeischauen und sich vielleicht auch mal Gedanken über den eigenen Rückzugsort machen. Entweder direkt am Mittwoch zur Eröffnung oder bis Ende Mai, immer von 8 bis 18 Uhr. Musik ist was Tolles. Nicht nur im Radio, sondern sie gehört auch zu jeder Kirche dazu. Ob im Gottesdienst oder bei Konzerten. Kirchenräume bieten oft eine hervorragende Akustik. Das gilt auch für den Münchner Dom. Und so darf die Kirchenmusik beim 1300-jährigen Jubiläum unseres Bistums Heiligen nicht fehlen.
Der heilige Korbinian, der Patron unseres Bistums, der in diesem Jahr gefeiert wird, steht im Mittelpunkt eines Wettbewerbs. Den hat sich Domorganist Ruben Sturm überlegt.
Es ging dabei um eine Orgelkomposition, also es war eine Ausschreibung für eine Orgelkomposition zum Korbinianslied, das sich in Zahnanhang befindet vom Gesangbuch der Erzdiözese. Und die Aufgabe war sozusagen, zu diesem Korbinianslied anlässlich des Jubiläums ein Orgelwerk zu schreiben, was etwa 7 bis 8 Minuten dauert und was man eben auch konzertant, aber eben auch in der Liturgie verwenden können sollte.
10 Stücke, die den heiligen Korbinian würdigen, sind eingegangen. Nun geht es für die Jury an die Auswahl. Der Sieger wird ein Preisgeld von 2.500 Euro bekommen.
Die Entscheidung wird bis spätestens 1. Juni verkündet werden. Und die Uraufführung des Werks bzw. die Preisverleihung ist geplant am 26. Juni beim Eröffnungskonzert der Internationalen Sommerlichen Orgelkonzerte im Münchner Dom. Und dann ist auf jeden Fall noch genug Zeit zur Vorbereitung dann für die Uraufführung, die ich auch dann selbst spielen werde anlässlich dieses Konzerts.
Aber natürlich gibt es im Dom nicht nur die Orgel, sondern eine riesige Dommusik. Und bei einem Bistumsjubiläum darf auch die nicht fehlen, meint Domkantor Benedikt Zeller. Geplant ist deshalb die Aufführung eines extra für das Jubiläums komponierten Oratoriums.
Die gesamten Ensembles der Dommusik, die Kinder und Jugendlichen, die Erwachsenen, die Ehrenamtlichen, die Laien, die Profis, die Sänger, die Instrumentalisten, alles, was wir an Bandbreite hier haben, soll zum Einsatz kommen bei diesem Konzert, bei dieser Uraufführung des Oratoriums von N.J. Schneider.
Noch ist das Werk nicht fertig. Um was es gehen wird, ist aber schon klar.
Also der rote Faden wird gebildet durch die Seligpreisungen, also durch diesen zentralen Text aus der Bergpredigt. Gleichzeitig wird dabei ein Gang durch die Musikgeschichte gemacht, vergleichbar mit der Bistumsgeschichte, also angefangen vom 8. Jahrhundert bis in die heutige Zeit und eben verbunden auch mit inhaltlichen Motiven aus der Bistumsgeschichte, also Ereignissen oder wichtigen Gestalten, Heiligen zum Beispiel.
Noch hat das Werk keiner gesehen, aber alle fiebern darauf hin, noch vor der Sommerpause mit der Probe beginnen zu können. Aufgeführt wird das Oratorium dann zum Abschluss des Bistumsjubiläums im November. Aus dem Münchner Dom, Steffi Schmidt für das MKR.
Pfarrer Schießler war die Tage in der Berufsschule. Eine Erfahrung, die er so auch nicht jeden Tag macht. Welche Fragen ihm als Pfarrer da gestellt worden sind und warum ihn dieser Besuch zufrieden macht und gut in Erinnerung bleibt, das erzählt er in der heutigen und neuen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Zu meinen Aufgaben als geistlicher Beirat der katholischen Erziehergemeinschaft gehören auch immer wieder Schulbesuche. Konkret laden mich vornehmlich Religionslehrer in ihre Schulen ein, um mit den Schülern, meistens der höheren Klassenstufen, Frage- und Diskussionsrunden abzuhalten zu allgemeinen, aber vor allem kirchlichen Themen. Naturgemäß sind es da Realschulen und Gymnasien, die ich dabei aufsuche, und ich gebe gleich zu, ich mache das sehr, sehr gern. Man taucht ein in den Schulalltag, ist umgeben von Hunderten von Schülern im Gebäude, von der Unterstufe mit 11 Jahren bis zu den Abiturienten in den Abiturklassen. Das sind ein Lärmen und Toben, das mich schlagartig zurückversetzt in meine Schulzeit, als ich selber noch ein lärmender Benähler in den heiligen Hallen meines Gymnasiums gewesen bin. Auch die Gespräche mit den jungen Menschen sind sehr bewegend. Ich staune wirklich über die Reife dieser jungen Leute, mit denen sie ihre Fragen und Meinungen über Kirche und Glauben an mich herantragen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vor 40, 50 Jahren auch schon so gefestigt und souverän waren und sprachen so wie diese jungen Menschen. Absolut selbstständig kommen sie rüber. Kein Thema wird übrigens dabei ausgespart, ob, wie jetzt ganz aktuell in Verbindung mit der geplanten Änderung des Paragraphen 218 die Frage der straffreien Abtreibung, ob der Satz "mein Bauch gehört mir" wirklich so stimmen kann und überhaupt, wie man mit Konflikten und deren Lösung umgehen soll. Ob Homosexualität, Segnung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, Frauenpriestertum, Zölibat, der unsägliche Missbrauchsskandal, aber auch echte Glaubensfragen kommen da zum Vorschein und nichts wird gleichgültig behandelt. Allein um eine Beziehung zwischen Kirche und den jungen Menschen herzustellen, nehme ich zu allen Fragen und Inhalten Stellung. Verteidige mal die Kirche, dann kritisiere ich sie auch. Ich muss mich nicht gut anstellen bei den jungen Leuten. Ich will nur Ehrlichkeit, aber auch ehrliches Ringen zeigen, authentisch sein und leidenschaftlich bleiben. Diese Woche aber bekam ich nun erstmalig eine ganz andere Einladung, und zwar in einem Münchner Berufsschulzentrum. Bereits beim Weg von der U-Bahn-Station zur Schule ist mir der Unterschied schon aufgefallen, der mich den ganzen Morgen begleiten werden wird. Hier gibt's keine Kinder. Alles war ruhig auf der Straße. Kein Balgen und Lärmen, kein Toben und Lachen, kein Laufen und Hüpfen. Es war total ruhig. Die jungen Menschen, alles beruflich versierte Männer und Frauen, gingen schweigend den Weg zur Schule. Auch im Gebäude standen wohl einige Personen beisammen, aber man sprach eher ruhig und gelassen miteinander. Niemand lief auf den Gängen, was in der normalen Schule sofort von einer Lehrkraft geahndet worden wäre. Im Klassenzimmer saßen wir in einem Viereck, alle Schüler hörten genau zu, wie ich mich zu Beginn vorstellte. Dann lud der Lehrer ein, sie sollten doch jetzt auch Fragen stellen. Auch jetzt zuckten da nicht gleich unzählige Hände in die Luft. Es war ruhig und absolut diszipliniert. Drei der Schüler stellten dann Fragen an mich, wie ob ich mir den Glaubensschwund in der Gesellschaft, die vielen Kirchenaustritte und das Versagen der Kirche im Missbrauchsskandal irgendwie erklären könnte. Geduldig ging ich auf alle Fragen ein und merkte, wie wichtig es ist, eine richtige Sprache zu sprechen. Das heißt, keine verkanteten Sätze, keine Lehrformulierungen und keine Spezialausdrücke, keine Dogmatik. Hier sitzen Handwerker, Tüftler, Lehrlinge, junge Ehepartner, keine Akademiker oder Abiturienten. Mich stört es überhaupt nicht, dass die Mehrzahl nicht aktiv mit ihren Fragen an der Diskussion teilnahm. Sie nahmen ja teil, indem dass sie zuhörten, jedes Wort verfolgten, schweigend das ganze Gespräch begleiteten, mit ihren Augen kommentierten. Das war keine Ignoranz und kein Desinteresse, das war Teilnahme der ganz anderen Art, so wie sie es einfach vermochten. Am Ende verließ ich die Schule und ging zufrieden nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Antworten überzeugend genug gewesen bin, aber ich hatte eine ehrliche Zuhörerschaft von jungen Menschen, die alle in ihren Berufen, in ihrer Ausbildung und bei den Menschen täglich ihr Handwerk verrichteten. Ich möchte, dass Kirche eine Heimat ist, und zwar für alle, lautete an diesem Vormittag mein Credo, wie immer wieder. Heimat, das ist ein Ort, ein Raum, eine Atmosphäre, wo man etwas Liebe spüren kann. Genau das wünsche ich diesen jungen Berufstätigen in besonderer Weise, und ich wäre so froh, wenn es mir gelungen ist, dies ein wenig zu vermitteln. Kirche kann heute keine Gefolgschaft mehr erzwingen. Die Zeit, in der man mit Glockengeläut und erhobenem Zeigefinger meinte, Menschen anlocken und ihnen vielleicht sogar noch drohen zu können, ist unwiederbringlich vorbei. Jetzt gilt es, ihnen nachzulaufen, bis an die Ränder. Das berühmte Wort von Papst Franziskus kennen wir alle, und es ist hier auch schon sehr oft gefallen. Vor allem aber müssen wir ehrlich überzeugen können, dass auch wir, wie die jungen Menschen an dieser Berufsschule, irgendwie Handwerker sind, die nur versuchen, beste Arbeit abzuliefern. Sie können gerne wiederkommen, meinte einer der jungen Schüler zu mir beim Abschied in der Klassentüre und reichte mir die Hand. Das war's. Das war genau so ein Eisbrecher, dachte ich mir. Gerne traue ich mich in dieses Gewässer wieder hinaus. Ich wünsche diesen jungen Menschen in ihrer Berufsausbildung eine gute Zukunft und uns allen eine gute Woche, euer Pfarrer Schüssler.
Ja, wir alle haben in den vergangenen Jahren Dinge aufgeschoben oder gleich ganz sein lassen. Entweder, weil es wegen der Pandemie nicht anders ging oder weil uns einfach alles irgendwie zu viel geworden ist. Genauso geht's auch meiner Kollegin.
Das Highlight der Woche.
Hallo, ich bin Linda Burkhardt, Moderatorin und Redakteurin beim MKR. Und mein Highlight in den letzten Tagen war, dass wir endlich eine Patin für unsere Jüngste gefunden haben. Wir planen aktuell die Taufe. Alles hat sich irgendwie verzögert. Erst war Corona, dann hätten wir nicht alle einladen dürfen und dann kam noch das Leben dazwischen. Aber jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Am Wochenende war eine liebe Freundin bei uns und ich glaube, dass sie die perfekte Patin sein wird, weil sie ein Mensch ist, der sich immer mehr um andere kümmert als um sich selbst. weil sie nicht nur alle ihre Termine jongliert, sondern auch meine präsent hat. Weil ich das Gefühl habe, dass sie einfach auch gerne Zeit mit den Kindern verbringt. Sie liest vor, macht Quatsch mit, den Mama und Papa jetzt nicht unbedingt würden. Und sie ist auch regelmäßiger Gast bei den Kindergeburtstagen. Ich habe ihr eine Karte geschrieben und sie gefragt, ob sie zu dem Teil der Familie gehören möchte, den man sich aussuchen kann. Also die Menschen, die in unser Leben kommen und die wir nicht mehr gehen lassen wollen. Die, die nicht da sind, weil es irgendwelche gesellschaftlichen Normen so von uns verlangen, sondern die wir ganz bewusst nicht mehr aus unserem Leben lassen wollen. Sehr gerne, war ihre Antwort. Und ich freue mich nicht nur auf die Taufe, sondern auf ganz viele weitere Erlebnisse mit ihr und ihrer Familie.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.